Verehrte Zuhörer, ich freue mich sehr, dass ich so viele alte Freunde hier wieder erblicke. Es ist doch immerhin sehr erfreulich, dass da noch ein Trend da ist, dass man das Heil im eigenen Innern erwartet und nicht bloß von außen. Und da muss ja wohl ein solcher Tendenz da sein, wenn man überhaupt zu so einem Seminar kommt. Also das ist ja wohl ganz gewiss. Und das freut mich natürlich sehr. Und ich freue mich auch, dass ich immer wieder so viele bekannte Gesichter hier sehe, die wir doch schon seit Jahren miteinander verbunden sind. Hier möchte ich zuerst noch mal vorlesen einen Brief vom Bruder Wilhelm Roskam Abing, der in den Niederlanden lebt und der dort also auch als Schriftführer der dortigen buddhistischen Vereinigungen tätig ist. Er schreibt: Liebe Freunde im Sadama, dies ist nur ein kurzes Brieflein, aber doch recht herzlich gemeint. Zuerst möchte ich dir, Bruder Dhammapalo, sehr herzlich danken für deinen lieben Brief mit den so schönen und heilsamen Worten. Nochmals herzlichsten Dank dafür. Wie ich schon Schwester Christine gesagt habe, werde ich beim Seminar über Pfingsten nicht anwesend sein. Doch im August komme ich bestimmt. Ich habe schon ein Zimmer reserviert auf meinem Bauernhof bei den lieben Menschen, die ich so allmählich gut kennengelernt habe. Ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen mit allen lieben Freunden, doch im gleichen Maße auch auf die gemeinsamen Meditationen und in Sonderheit auf die Vorträge, davon nimmt man immer so viel mit nach Hause. Ich wünsche Ihnen allen von ganzem Herzen ein sehr gutes Seminar. Im Gedanken bin ich dabei. Bitte grüße alle Brüder, Schwestern und Freunde recht herzlich von mir. Insbesondere grüße ich Schwester Maja und Schwester Christine, auch im Namen meiner Frau. Seien Sie alle herzlichst gegrüßt. Alles Gute im Sadama, euer Bruder Wilhelm Roskam Abing. Und dann kam hier eine Karte, eine deutsch-chinesische Shan-Gesellschaft. Shan ist ja eigentlich der chinesische Betrachtungsschule, also aus der auch der Sena vorging. Ich kann den Vornamen nicht gut lesen.
Curtis.
Wie?
Curtis.
Curtis. Curtis C. Hesse, Hauptstraße in Steine. Steindl. Und da schreibt: Die Erkenntnisse von Georg Grimm stimmen überein mit dem, was ich seit 1968 unter Shan lerne. Vor allem der Syllogismus hat mir sehr geholfen, endlich Shan zu verstehen. Und dann schreibt er: Hallo, seit 1983 ist das Buch Die Lehre des Buddha von Georg Grimm mein ständiger Begleiter auf all meinen Reisen. Der muss also sehr viel unterwegs sein. Wie oft ich daran arbeite, kann ich gar nicht sagen. Umso mehr freut es mich, endlich die altbuddhistische Gemeinde gefunden zu haben. Bitte teilen Sie mir mehr mit über Ihre Aktivitäten. Gibt es tatsächlich noch das Buch Die Lehre des Buddha? Ich hätte nämlich gerne ein zweites Exemplar. Mein jetziges habe ich vom Flohmarkt und sieht nicht ganz gut aus. Deshalb möchte ich gleichzeitig das Glück, desgleichen möchte ich das Glück, die Botschaft des Buddha, buddhistische Weisheit,
Die Botschaft des Buddha,
der Buddha-Weg für dich im Lichte des Meisters. Gibt es noch andere Schriften von Georg Grimm, die bestellt werden können? Teilen Sie mir bitte Ihre Kontonummer mit, worauf ich Spenden und Buchpreise überweisen kann. Jana, Probeheft, viele Grüße auch von meinen buddhistischen Freunden unserer kleinen Gruppe, das ist so eine Schan-Gruppe. Die Schwester Christine hat
gleich auch alles schon zusammengepackt und alles schon fortgeschickt.
Woher weißt
gleich
du
kurz
das?
Nachher.
Woher weißt du das?
Ja, das weiß ich schon. Ja, alles sofort erledigt. Hier, das ist so ihre ganze Art. Das geht alles zickzack. Jawohl.
Das kann ich nicht verstehen.
Man kommt doch nur zur Buddha-Lehre, wenn man das Unangemessene des gegenwärtigen Zustandes sieht und wenn man auch natürlich weiß, dass daraus wohl auch eine Errettung, dass es daraus auch eine Errettung gibt. Es hat ja auch in seinem so wichtigen Kapitel das Subjekt des Leidens im Hauptwerk, sagt ja auch Georg Grimm, der spricht auch von der großen Verwunderung darüber, wie ich denn zu diesem mit Sinnlichkeit und Bewusstsein behafteten Körper gekommen oder populär ausgedrückt, wie ich in diese Welt hineingeraten bin. Es ist jene große Verwunderung, die die Urquelle aller Religionen und Philosophie ist, und die vielleicht jeden einmal in seinem Leben in einer beschaulichen Stunde überkommt. Der Anatta-Gedanke in den Sutten kommt ja immer in dieser Art zum Ausdruck. Was vergänglich ist, ist leidbringend. Was leidbringend ist, ist Anatta. Was Anatta ist, davon gilt, das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Georg Grimm hat so formuliert, was ich entstehen und vergehen und infolge dieser seiner Vergänglichkeit mir Leiden bringen sehe, das kann nicht ich selbst sein oder das kann nicht mein Wesen sein. Bei ihm spielt eine ganz große Rolle dieser innere Anstoß der Befreiung. Dieser innere Anstoß zur Befreiung zu gelangen, spielt im Werke Georg Grimms eine ganz große Rolle. Und es ist ja so, dass tatsächlich in dieser Einschätzung der Situation, in der wir uns befinden, als unangemessen, dass da zu gleicher Zeit auch das drin ist, dass wir doch als Wesen, die Wohlsein begehren und Wehe verabscheuen, dass wir ursprünglichst auch fühlen, dass es einen ganz anderen Zustand gibt, einen Zustand, der allem Leid enthoben ist, ein Zustand, der einzig erstrebenswert ist. Das ist letzten Endes gerade auch, das kommt bei Georg Grimm besonders deutlich zum Ausdruck, ist das als innerster Impuls da, als innerste Impuls im Menschen da. Und wenn dieser Impuls da ist, dass es eine Rettung gibt aus dieser Situation, die ja immer zweifelhaft bleibt und die nie völlig befriedigt, dass dann also auch immer das da ist, dass es einen Zustand gibt, der eben tatsächlich der angemessene Zustand ist. Das liegt zu gleicher Zeit eben auch drin. Es ist gewissermaßen das, was die Mystiker den Seelenfunken nennen, der, wie ihn zum Beispiel auch Meister Eckhart nennt, diesen innersten Funken, diesen Seelenfunken. Und sogar habe ich jetzt gelesen, dass der Dalai Lama bei der Kala Chakra Initiation, die er hielt, also Kala Chakra heißt ja also Rad der Zeit, Zeitrad oder Rad der Zeit, dass er auch da betont hat, dass diese ganze Kalachakra-Initiation eigentlich darauf hinausgibt, den Geistgrund zu finden. Den Geistgrund zu finden, der anfangs und endlos kontinuierlich in jedem Individuum von Leben zu Leben, ja bis in die Butterschaft hinein existiert. Also immerhin auch da eine starke Betonung eines Kontinuierlichen, die hinter den Erscheinungen der Bewusstsein, des Bewusstseins liegt, die da bezeichnet wird als das Urlicht, das wird als Urlicht bezeichnet, als Urgrund dessen, was uns dann auch im Bewusstsein irgendwie in Erscheinung tritt. Es ist ja, dass eben dieses reine Licht, von dem oft auch im tibetischen Totenbuch die Rede ist, also dieses reine Urlicht, was da nach dem tibetischen Totenbuch bei jedem einmal, gerade im Sterben, deutlich werden soll. Also einmal ist da irgendwie das ganz reine Urlicht da, aber der Mensch vermag es meistens nicht zu erfassen. Es ist so erhaben, so groß, so über allem gewöhnlichen Umständen liegend, dass es eben nicht vertragen wird. Und dass dann wieder auch die bunten Lichter da sind und dann irgendwie ein Anhängen stattfindet in der neuen Geburt, wo eben dann gerade das Licht da ist oder das bunte Licht oder diese Schattierung da ist, die eben dann gefällt, der man tiefst verwandt ist. Und das sagt ja auch tatsächlich ein Lama, wer das Höchste in sich gepflegt hat, wird vom Höchsten angezogen. Wer aber am Niedrigsten hängt, wird vom Niedrigen angezogen. Und wer nicht während seiner Lebenszeit sich der Ausübung der Meditation gewidmet hat, ist nicht imstande, lange in diesem Reich reinen Lichtes zu verweilen. Er wird sich angezogen fühlen von den Trieben, aber umso vertrauteren Ausstrahlungen und Reflexen niedriger Bewusstseinsimpulse wie Gier, Haften, Neid, Stolz, Zorn, Selbstgefälligkeit, Trägheit, Stumpfheit und ähnliche Folgen von Unwissenheit und Selbstsucht. Wir, die wir auf dem Pali-Kanon fußen, für uns, wir unterhalten und unterlassen jede Spekulation, bei uns ist es ein Gewahrwerden, dass wir nicht in dieser vergänglichen Persönlichkeit bestehen, die immer wieder uns nur Leiden ins Leiden hineinreißt. Also es ist ein gerade, ich möchte sagen, es ist ja doch da tatsächlich so, wenn mich zum Beispiel das anrührt, dass es heißt, was ich entstehen und vergehen und infolge dieser seiner Vergänglichkeit mir immer wieder Leiden bringen sehe, das kann nicht mein Selbst sein. Wenn mich das anrührt, wenn das nicht bloß Worte bleiben, sondern wenn mich das anrührt, dann wird eben ein innerer Impuls in mir angesprochen. Da ist eben auch schon gewissermaßen etwas Anschauliches drin. Auch gleich am Anfange ist da etwas Anschauliches drin, was mich dann eben so interessiert, was dann so auf mich einwirkt, dass ich eben auch einen entsprechenden Weg gehe, um diese Sache noch deutlicher werden zu lassen, um diese Sache noch klarer werden zu lassen. Ich habe gerade, ich stelle dieses Seminar unter eine Rede Manguttara Nikayo 57 und möchte diese Rede einmal vortragen, so als Einstimmung. Und dann ist ja auch gerade bei den Buddha-Reden immer das drin, das ist schon immer so eine meditative Melodik drin in den Buddha-Reden. Es ist sogar ich habe sie im Pali auch genau durchgearbeitet und da sind diese Wiederholungen noch häufiger. Also da brauchte man auch für den Abdruck der Rede noch viel mehr Platz. Aber das braucht man dann nicht, die Wiederholungen sind schon da, aber das kann man dann in dieser Art bei der Übersetzung nicht berücksichtigen. Und so will ich diese Rede einmal vorlesen zur Einstimmung für dieses Seminar. Es gehört immer eine gewisse Geduld dazu, Buddha-Reden anzuhören. Also immerhin schon eine gewisse, man will nicht in der Hast des Alltages bleiben, man will nicht in der Schnelligkeit dauernd huldigen, die heute überall da ist und heute maßgebend ist, sondern man will eben einmal auch mit Muße zuhören, man will auch einmal in Geduld dem lauschen. Und diese Rede Anguttara Nikaya 5,57 heißt: Diese fünf Tatsachen, Bhikkhus, sind häufig bei sich zu erwägen, sei es von einer Frau oder einem Mann, sei es von einem im Hause Lebenden oder einem Hauslosen. Welche fünf? Dem Altern bin ich unterworfen, kann dem Altern nicht entgehen. Der Krankheit bin ich unterworfen, kann der Krankheit nicht entgehen. Dem Sterben bin ich unterworfen, kann dem Sterben nicht entgehen. Von allem Lieben und Angenehmen muss ich scheiden und mich trennen. Mein Wirken ist mir zu eigen, Erbe meines Wirkens bin ich, mein Wirken ist mein Mutterschoß, mit meinem Wirken bin ich verknüpft, mein Wirken ist meine Zuflucht. Welche Tat ich tun werde, heilsame oder üble, deren Erbe werde ich sein. Das ist häufig zu erwägen, sei es von einer Frau oder einem Mann, sei es von einem im Hause Lebenden oder einem Hauslosen. Aus welchem Grunde aber, Bhikkhus, soll man häufig bei sich erwägen, dass man dem Altern unterworfen ist, dem Altern nicht entgehen kann? Die Wesen, Bhikkhus, beherrscht in der Jugend der Rausch der Jugend, von dem betört sie in Werken, Worten und Gedanken einen üblen Wandel führen. Wer aber jene Tatsache häufig bei sich erwägt, dem schwindet in der Jugend der Rausch der Jugend vollständig oder er wird abgeschwächt. Aus diesem Grunde soll man häufig bei sich erwägen, dass man dem Altern unterworfen ist, dem Altern nicht entgehen kann. Aus welchem Grunde aber soll man häufig bei sich erwägen, dass man der Krankheit unterworfen ist, der Krankheit nicht entgehen kann? Die Wesen, Bhikkhus, beherrscht im Zustande der Gesundheit der Rausch der Gesundheit, von dem betört sie in Werken, Worten und Gedanken einen üblen Wandel führen. Wer aber jene Tatsache häufig bei sich erwägt, dem schwindet im Zustand der Gesundheit der Rausch der Gesundheit vollständig oder er wird abgeschwächt. Aus diesem Grunde soll man häufig bei sich erwägen, dass man der Krankheit unterworfen ist, der Krankheit nicht entgehen kann. Aus welchem Grunde aber, Bhikkhus, soll man häufig bei sich erwägen, dass man dem Sterben unterworfen ist, dem Sterben nicht entgehen kann? Die Wesen, Bhikkhus, sind im Leben beherrscht vom Rausche des Lebens, von dem betört sie in Werken und Gedanken, Worten und Gedanken einen üblen Wandel führen. Wer aber jene Tatsache häufig bei sich erwägt, dem schwindet im Leben der Rausch des Lebens vollständig oder er wird abgeschwächt. Aus diesem Grunde soll man häufig bei sich erwägen, dass man dem Sterben unterworfen ist, dem Sterben nicht entgehen kann. Aus welchem Grunde aber, Bhikkhus, soll man häufig bei sich erwägen, dass man von allem Lieben und Angenehmen scheiden und sich trennen muss? Die Wesen Bhikkhus sind bei dem, was ihnen lieb und angenehm ist, von Willensgier beherrscht. Durch die erregt sie in Werken, Worten und Gedanken einen üblen Wandel führen. Wer aber jene Tatsache häufig bei sich erwägt, dem schwindet beim Lieben und Angenehmen die Willensgier oder sie wird abgeschwächt. Aus diesem Grunde, Bhikkhus, soll man häufig bei sich erwägen, dass man von allem Lieben und Angenehmen scheiden und sich davon trennen muss. Aus welchem Grunde aber, Bhikkhus, soll man häufig bei sich erwägen, mein Wirken ist mir zu eigen, Erbe meines Wirkens bin ich, mein Wirken ist mein Mutterschoß, mit meinem Wirken bin ich verknüpft, mein Wirken ist meine Zuflucht, welche Tat ich tun werde, heilsame oder üble, deren Erbe werde ich sein. Dem Wesen Bhikkhus eignet übler Wandel in Werken, Worten und Gedanken. Wer aber jene Tatsache häufig bei sich erweckt, dem schwindet der üble Wandel gänzlich oder er wird abgeschwächt. Aus diesem Grunde, Bhikkhus, soll man es häufig bei sich erwägen. Mein Wirken ist mir zu eigen. Erbe meines Wirkens bin ich. Mein Wirken ist mein Mutterschoß. Mit meinem Wirken bin ich verknüpft. Mein Wirken ist meine Zuflucht. Welche Tat ich tun werde, heilsame oder üble, deren Erbe werde ich sein. Wenn Bhikkhus der edle Jünger, der Aryasavako, also bei sich erwägt, nicht bin ich ja der Einzige, der dem Altern unterworfen ist, dem Altern nicht entgehen kann, sondern wo immer es Wesen gibt, die da kommen und gehen, abscheiden und geworden werden, alle diese Wesen sind dem Altern unterworfen, können dem Altern nicht entgehen. Indem er diese Tatsache häufig bei sich erwägt, erschließt sich ihm der Pfad. Jenen Pfad hegt und pflegt er, wandelt ihn beharrlich. Und indem er den Pfad hegt und pflegt, ihn beharrlich wandelt, lösen sich ihm die Fesseln und die Neigungen schwinden. Nicht bin ich ja der Einzige, der der Krankheit unterworfen ist, der Krankheit nicht entgehen kann. Nicht bin ich ja der Einzige, der dem Sterben unterworfen ist, dem Sterben nicht entgehen kann. Nicht bin ich ja der Einzige, der von allem Lieben und Angenehmen scheiden, sich davon trennen muss. Nicht bin ich ja der Einzige, dem sein Wirken zu eigen, der Erbe seines Wirkens ist, dem sein Wirken der Mutterschoß ist, mit seinem Wirken verknüpft, dem sein Wirken Zuflucht ist und die Tat, die ich tun werde, die heilsame oder üble, deren Erbe werde ich sein. Indem er nun diese Tatsache häufig bei sich erwägt, erschließt sich ihm der Pfad. Jenen Pfad hegt und pflegt er, wandelt ihn beharrlich. Und indem er den Pfad hegt und pflegt, ihn beharrlich wandelt, lösen sich ihm die Fesseln und die Neigungen schwinden. Der Krankheit unterworfen, dem Alter unterworfen, ein dem Sterben unterworfener, diese Preisgegebenheit ist das Los der Lebewesen, wovor die Menge Abscheu empfindet. Ich aber möchte nicht Widerwille empfinden vor den so preisgegebenen Wesen, da ich unter den gleichen Bedingungen mein Leben verbringe. Ich aber verweile nach Gewahrwerden des Wunderdinges ohne Beilegungen, was den Rausch in der Gesundheit, in der Jugend und im Leben überhaupt anbetrifft, mit völliger Meisterung allen Rausches. Begierdelosigkeit wird dem Schauenden friedvollen. Stärke aber wird wahrlich dem, der das Nirvana schaut. Nicht bin ich fähig, jetzt den Sinnenlüsten zu frönen, unmöglich der Rückfall. Den Reinheitswandel werde ich zur Stütze haben. Das sind Betrachtungen, gewiss für die meisten ungewöhnlich. Denn der Mensch geht gerade diesen Erwägungen aus dem Wege. Und die Zerstreuungen, die ihm heute werden, die ja sehr mannigfaltig sind, die sind ihm äußerst willkommen. Da braucht er an diese Dinge nicht zu denken. Und es wäre ja eigentlich auch irgendwie pervers, wenn man nicht einen Ausweg wüsste oder innerlichst fühlte, dass es einen Ausweg gibt. Ich sprach schon davon, dass dieses innerliche Fühlen des ganz anderen, das innerliche Fühlen eines Heiles, das über allem Irdischen liegt, wenn nicht dieses innerliche Fühlen da wäre, dieses innerliche Gewahrwerden, gerade unter dem Anatta, dann wäre es eigentlich fast pervers, gerade solche Erwägungen in den Vordergrund zu setzen. Und also das wäre dann ebenso, als wenn da sich einer Leichenbetrachtungen, wie sie ja in Indien sehr gepflegt wurden, wenn einer sich Leichenbetrachtungen hingeben würde, der also auch keinen Ausweg sieht, der nicht weiß, freilich diese äußere Erscheinung hier, die verfällt diesem Lose. Und ich kann mich hegen und pflegen, wie ich will. Und ich werde immer doch der Krankheit und dem Sterben unterworfen bleiben. Und auch hier ist ja immer die Rede vom Altern, von Krankheit und vom Sterben. Und wer eben tatsächlich lange lebt, der altert eben. Da ist nichts, und er müsste halt jung sterben, dann braucht er nicht zu altern. Also, aber wer lange lebt, altert eben, und das Altern hat eben seine Schwierigkeiten. Das ist ein Zustand, der, wenn der Mensch nur aktiv ist, mehr Pausen braucht als früher und der auch immer wieder Schwankungen mit sich bringt. Und also ich möchte jetzt sagen, ich unterhielt mich gerade auch vorhin, mit unserem Konstanzer Besuch, der ja auch immer Zugang hat zum Altenheim und da auch zu tun hat, dass die alten Leute dort meistens an einem desolaten geistigen Zustand sind. Wenigstens sehr viele. Man kann ja nicht in das Herz jedes reinsehen und Gott sei Dank wird es Ausnahmen geben, aber dann wird es wahrscheinlich immer doch ein sehr religiös bestimmter Mensch sein, der mit dem Alter etwas anfangen kann oder ist oder sollte das nicht sein. Aber ich glaube schon, dass das immer ein religiös bestimmter Mensch sein wird, der mit dem Alter was anfangen kann. Und aber da auch ich im Gespräch vorhin auch hörte, dass die meisten Menschen religiös uninteressiert sind. Es ist ja heute so. Es ist eine ausgesprochene Uninteressiertheit für religiöse Fragen da. Deswegen sage ich, bin ich schon wirklich erfreut und freue mich, dass ich so viele Freunde hier versammelt finde, die über diese Dinge ernstlich nachdenken. Es ist nämlich das schon immer ungewöhnlich heute. Es ist ja auch alles so sehr nach außen ziehend und damit helfend, über diese Fragen und Sachen hinwegzukommen. Aber es ist natürlich gerade, wenn zum Beispiel einer dann alt wird, wird es bedenklich dann für ihn, wenn er eben bloß an die Vergangenheit denkt, wo er noch was schaffen konnte, wo er noch Kräfte hatte. Und jetzt, bei dem Alten sind ja auch mal sehr viele Freunde und weggestorben schon und so weiter. Er ist immer irgendwie allein und hat niemanden. Wenn der also jetzt so im Grunde genommen nur noch ein Schwinden, ein Schwinden der Kräfte und nur noch ein Negativum erlebt. Das ist dann schon schlimm und das hörte ich eben gerade, dass da auch in dem Altenheim da auf dem eine desolate Stimmung. Man sieht es ja auch, ich habe das auch schon bei Besuchen gemerkt in Altenheim, dass dann eine desolate Stimmung allgemein da ist und eine Hoffnungslosigkeit. Und dann sucht man natürlich auch doch sich. Und wenn man noch einigermaßen munter ist, sucht man natürlich auch dort Abwechslung. Deswegen ist dann solche Abende von Alten, wo sie dann miteinander tanzen und so weiter und so, wo sie halt noch einmal meinen, naja, man ist halt noch mal jung und so weiter und sich in dieser Hinsicht über ihre Situation hinwegtresten, aber das ist auch bloß ein Trost für kurze Minuten und Stunden. Aber es lässt, in so einem Altenheim sterben ja die Menschen so um einen herum. Und also dem Altern kann man nicht entrinnen, der Krankheit kann man nicht entrinnen. Gerade heute, wo auch so, wo eigentlich der Verkehr ein Schlachtfeld ist, wo eigentlich mehr Menschen dauernd auf der Straße sterben, als wie früher in Kriegen gestorben sind. Früher waren ja die Kriege nicht zum Beispiel nicht so mit, besetzt, die, mit solchen Menschenmassen wie jetzt. Und auch nicht die Waffen so furchtbar. Also es ging dann mehr Kampf des Einzelnen gegen den Einzelnen. Und aber jetzt ist ja dauernd ein Schlachtfeld auf der Straße. Dauernd. Und da ist mancher, der braust so mit seinem Motorrad los, voll Lebenslust und Lebensfreude, was man ja so aus der Jugendlust heraus verstehen kann, und endet dann irgendwo und ist dann vielleicht, und das muss furchtbar sein, und es gibt ja genug davon, querschnittgelähmt, so viele querschnittsgelähmte Jugendliche heute, also dann eigentlich nicht mehr sich bewegen können. Also gibt es ja doch sehr, sehr viele heute, also doch gerade auch Verkehrsopfer und so weiter. Also da dieser der Krankheit oder auch sonst, jetzt hört man auch wieder von dieser neuen Seuche da, die der AIDS, und die auch natürlich gerade vielen auch die Lust vergrault und so weiter, die wohl auch manchen, der anders leben möchte, doch mehr zu einer Treue hinzwingt, zu irgendeinem Partner, dem Partner treu zu bleiben und nicht zu, eine allzu große Abwechslung zu suchen. Also es ist da auch drin. Also gerade das lustige Leben, mancher hat auch geendet damit. Und also die Krankheit, die den Menschen bedroht, und natürlich das Sterben. Ja, dem entgehen wir alle nicht. Es ist natürlich jetzt ein Riesenunterschied, ob es das Ende schlechthin ist. Und es könnte vielleicht sogar sein, und ich, dass mancher Mensch, der irgendeine stoische Art angenommen hat, dass der einfach auch trotzdem relativ ruhig stirbt, weil er sich sagt, naja, ich nehme das an, weil es eben nicht anders geht. Also das könnte es auch sein. Aber es ist doch noch eine sehr andere Auffassung, wenn das Sterben ein Übergang zu einem ganz anderen ist. Also wenn das Sterben ein Übergang ist, ein Übergang, den ich jetzt schon vorbereiten muss, das ist doch etwas ganz, ganz anderes. Und es ist ja nicht so, heute, wo man durch die Zeitungen und wo man durch Fernsehen und Rundfunk dauernd allerlei erfährt, da müsste ja, wäre ja Stoff genug zum Nachdenken gegeben. Meistens sind es ja erschreckende Nachrichten. Meistens sind es ja Nachrichten von Unfällen. Meistens sind es ja auch Nachrichten von bedrohlichen Situationen und so weiter. Also, aber da stumpft der Mensch ab. Das ist und dieses bloße Lesen und das bleibt, es ist, wird nicht anschaulich. Und deswegen ist es eben doch etwas ganz anderes, ob ich immer wieder einmal gerade unter dem Anatta in mich hineingehe, ob ich bei mir bleibe, ob ich stille werde und diese und das, was mir so als an Erlebnissen wird, ob ich das dann verdaue, ob ich das still bei mir verarbeite, das ist etwas ganz anderes. Aber dazu haben die meisten eben nicht, nicht die Anregung. Es liegt bei den meisten Menschen nicht. Es ist ja so, wenn der Mensch eine unliebe Beschäftigung vielleicht an den ganzen Tag ausgeübt hat, dann rollt das Rädchen so und es rollt auch weiter, wenn er dann am Fernsehen sitzt. Nur eben, dass er dann passiv ist und dass dann irgendwie vielleicht das eine oder andere Nette auf ihn zukommt und er sich darüber freuen kann, auf seine Art freut und so weiter. Das ist natürlich dann, aber es ist dasselbe. Es ist immer der dürstende Wille, der dauernd in Gang gehalten wird. Und dann natürlich, gerade wieder durch die erfreulichen, netten Eindrücke vielleicht, oder mindestens für ihn interessante Sachen ihm bringt, da wird er wieder noch sogar angestachelt dann. Ja. Ich hatte Schwester Christine, die hatte so eine Anthologie gebracht, das Karma und die Frucht des Karma, und da ist auch hat sie auch das gebracht. Georg Grimm fragte seine Besucher sehr bald: Sind Sie ein religiöser Mensch? Tragen Sie Sorge für Ihre große Zukunft nach dem Tode? Und er fand in denen, die hier ein offenes Ja sagen konnten, seine eigentlichen Schüler. Steht aber eigentlich die Sorge um die große Zukunft nach dem Tode in einem Gegensatz dazu, einer Lehre zu folgen, die auch den heutigen Tag schon so gestalten lässt, dass wir auch im gegenwärtigen Augenblick ein Zipfelchen der Ewigkeit erhaschen? Ganz gewiss ist hier kein Gegensatz da, im Gegenteil. Den Himmel, den wir erstreben, wissen wir uns schon jetzt in unserem Gemüt schaffen, wie auch die Hölle, die uns werden wird, schon jetzt in unserem Gemüt entsteht. Dreierlei Arten schöpferischer Denktätigkeit gibt es: die künftiges glückbringende schöpferische Tätigkeit, die künftiges unglückbringende schöpferische Denktätigkeit, die künftige Unversterbarkeit bringende schöpferische Denktätigkeit, wie es im 33. Sutan des Dika Nikaya heißt. Die Reise geht weiter entsprechend unserer Gemütsverfassung nach dem Zerbrechen dieser fünf Haftungsgruppen, die unsere gegenwärtige Persönlichkeit darstellen. Nach dem Tode wird uns nichts anderes als das, was uns unsere gegenwärtige tiefste Einstellung kündet. Die Wesen finden die Entsprechung für ihre tiefsten Sehnsüchte. Auch schon in diesem Leben sortiert Wahlverwandtschaft bis zu dem Grad, bis zu dem es die durch die verfestigte Körperlichkeit herbeigeführten Gelegenheiten gestatten. Dies ist nicht euer Körper und nicht der Körper der anderen. Die Tat der Vergangenheit muss vielmehr hier erblickt werden, die zur Entwicklung gekommen, die verwirklichtes Wollen ist, die fühlbar geworden ist. Erst recht aber sortiert Wahlverwandtschaft nach dem Tode. Ich könnte mir gar nicht denken, dass es irgendeinen Anstoß gibt, der deutlicher wäre, wie gerade der Natter-Gedanke, dass man immer wieder einmal sich auf sich selbst zurückzieht. Dass man immer wieder einmal bei sich bleibt. Und ganz energisch das betrachtet, was gerade in diesem Augenblick für uns ein Problem bedeutet, ein besonderes Problem bedeutet. Und dass wir, ich meine gerade auch, wenn man erregt ist, da geht der Atem lebhaft, da kann man manchmal kaum Luft kriegen. Also wenn ein richtig erregter Mensch kann dann kaum Luft bekommen. Also da werden man, gerade wenn man den Atem beobachtet und sich doch auch darüber klar ist, dass dieses Körpergetriebe nur funktioniert, wenn eingenommen wird durch die Nahrung, auch der Atem einatmen und ausatmen, wenn das beides funktioniert, wenn einnehmen und wieder loslassen, wieder weggeben, das Unverdaute, das nicht assimilierbare, wenn das gut funktioniert, fühlt sich auch der Mensch recht wohl. Dessen kann man aber eigentlich gerade auch beim Ein- und Ausatmen sehr deutlich werden. Gerade im Ein- und Ausatmen zeigt sich ja eigentlich irgendetwas ganz Zentrales. Beim Einatmen und Ausatmen, also einnehmen und wieder abgeben. Da kann man auch bei dieser Beobachtung, kann man, wenn man sie längere Zeit dann so still bei sich sitzend, wenn man die übt, kann man tatsächlich auch eine Ruhe erzielen, die immer wieder natürlich auch gestört ist zuerst. Das darf einen nicht irritieren, dass das natürlich auch immer wieder Störungen gibt. Aber wenn man das beharrlich macht, wenn man also schon von vornherein weiß, es ist nichts Unnützes, dass ich mich jetzt mal hinsetze. Die meisten Menschen sind ja, ich habe schon hier auch welche kennengelernt, die wir pflegen ja immer so eine halbe Stunde dann still zu sitzen. Es hat aber auch hier schon Menschen gegeben, denen das viel zu viel war. Also verständlich sogar. Ich bin nicht aburteilend, ich verstehe das sogar. Also es ist eben so, dass der Mensch an sich zur Aktivität neigt und heute auch alles anspornt, den Menschen zu Aktivitäten. Also insofern, die ganze Propaganda redet ja dem Menschen tatsächlich fortwährend ein, dass er noch nicht genug habe, dass er noch mehr haben müsse und dass er also nicht zufrieden sein soll, um Gottes Willen nicht. Also, dass er eigentlich immer auf Verbesserungen aus sein muss und so weiter, ist ja heute die ganze Tendenz in der Richtung. Und deswegen ist es auch für manchen Menschen eben fast unmöglich, sich auch vielleicht mal ganz so zwecklos mal eine Zeit lang auf einen Stuhl zu setzen und da mal so sitzen zu bleiben. Auch das ist schon, da treibt es ihn schon wieder. Das ist vertane Zeit und er weiß nichts damit anzufangen. Obwohl er eigentlich gerade durch dieses bei sich bleiben auch für seine Aktivitäten dann die besten Impulse empfangen könnte. Indem man nämlich dann auch Falsches und Gutes, Falsches und Richtiges besser abschätzen könnte und unwillkürlich auch im aktiven Leben richtiger handeln würde. Aber natürlich unter dem Anatta müsste ja das vor allen Dingen ganz leicht sein. Das Anatta würde ja, wenn es überhaupt der Anfang eines Weges ist und wenn es eine Klärung ist, die auf diesen Weg überhaupt erst hinführt, auf diesen Weg des Loslassens, auf den Weg der Befreiung, dann muss ich ja gerade unter dem Anatta so geht und dass ich eigentlich so wandle unter lauter Leidensgenossen, unter lauter Leidensgefährten. Das ist eigentlich erst, führt erst dazu, das Unangemessene des Zustandes, des gegenwärtigen Zustandes zu erkennen, aus dieser, aus diesem gemeinsamen Schicksal, was uns eigentlich alle vereint. Und das führt auch dazu, dass wenn ich selber irgendwie für mich einen Ausweg gefunden habe, dass dann wohl auch in mir der Drang besteht, dem anderen auch das mitzuteilen, wenn er dafür überhaupt ein Ohr hat und wenn er darauf ansprechbar ist, was nicht gerade sehr häufig sein wird. Denn ich höre ja hier immer so Klagen, dass eigentlich die meisten sagen, ja, wenn ich doch ein einziges Mal jemanden begegnen würde, mit dem ich einmal tiefere Gespräche führen könnte. Also das die beklagen sich die meisten in dieser Richtung. Da sieht man, wie selten das doch ist, weil es sind ja banale Gespräche meistens. Und die meisten Menschen sind auch nicht darauf ansprechbar. Ich hatte das schon mal gesagt, da hat mir sogar mal ein Professor, der viel in Indien war, bestätigt, dass er ganz erstaunt war, dass dort ein so armseliger Mann, mit dem er konnte sehr gut alle Dialekte, der muss ein Sprachengenie sondergleichen gewesen, der Mann, und er sprach auch mehrere indische Dialekte, und dass er da so einen armseligen Menschen angesprochen hat, und der ihm aber sagte, ja, das ist die Frucht meines Karma, so in der Richtung wenigstens. Und ich muss mich jetzt bemühen, anders zu sein, da wird das auch anders werden und so weiter. Da war der ganz platt darüber, dass man mit einem Menschen so plötzlich so in ein so tiefes Gespräch kommen konnte. Also war ganz platt darüber, weil hier sowas nie erlebt hat. Also, dass da irgendeiner gleich in solche Tiefen hineingestiegen wäre und die Sache eigentlich so in unserem Sinne ja auch gar nicht richtig gesehen hätte. Also, aber es ist natürlich in jedem Menschen, der irgendwie ein Heil erfährt und sich auf dem Wege zu einem Heil weiß, auf einem Wege innerer Befreiung weiß, dass der auch wohl das Bedürfnis hat, dem einen oder anderen, wenn er dafür ein Ohr hat überhaupt, auch davon mitzuteilen. Das kann man verstehen. Selbst ein Buddha wollte ja eigentlich erst keine Botschaft verkünden. Also weil er sagte, dass es so geheimnisvoll tief ist und dem gewöhnlichen Menschen schwer verständlich, dass er, wie es da heißt in dieser Erzählung, dass er erst vom Brahma Sahampati angestoßen werden musste, dass er doch das anderen auch verkünden müsse. Nein, es ist natürlich sehr wichtig, dass ich nicht nur diese Betrachtungen, auch diese Tipatthana-Betrachtungen, die Betrachtung mit den vier Gegenständen der Besonnenheit, die ja die Persönlichkeit ausmachen, also über die Körperlichkeit, über die Empfindungen, über die Gemütszustände, über die Vorstellungswelt, dass ich die diese Betrachtungen, dass ich die nicht nur bei mir über meine eigenen Zustände mache, über meine eigene Persönlichkeit mache, sondern dass ich auch beobachte meine Umwelt in dieser Richtung, weil ich dann erst einen Gesamteindruck bekomme, weil ich dann erst einen entscheidenden Eindruck bekomme. Das heißt ja da immer Ajata Vahita, also bei sich selbst und bei anderen, heißt es ja da immer in den Sutten.
Es läuft ja auf eine, all diese fünf Betrachtungen laufen ja darauf hinaus, dass man die Frucht des Karma erwägt. Und da sollte man doch auch hin und wieder, soweit es möglich ist, bedenken, dass es Vergangenes und Gegenwärtiges Karma bzw. Frucht des Karma wirkt. Das eine ist weitgehend die Gesundheit, die Konstitution, die ich mitbringe. Das ist die Frucht meines früheren Karmas. Was ich aber jetzt daraus mache, ist gegenwärtiges Karma. Ein ganz fast klassisches Beispiel bietet uns jetzt dieser Matthias Rust, dieser junge Flieger. Frucht seines früheren Karmas war zweifelsohne diese Leidenschaft für das Fliegen und diese außerordentliche Begabung. Denn da ist er ja wohl ein Meister drin. Aber dass er sich jetzt schon praktisch mit Sicherheit seine ganze Karriere verdorben hat, denn er wird nicht Berufsflieger werden daraufhin, das ist sein gegenwärtiges Wirken, das was er da jetzt getan hat. Denn es steht fast fest, dass er sein Traumziel, Berufsflieger zu werden, niemals verwirklichen kann, jedenfalls in der Bundesrepublik nicht. Den Ast hat er sich bereits abgesägt. Also seine vergangene Frucht des Karma, die Begabung und diese Leidenschaft. Die Begabung war ja eine Folge der Leidenschaft. Aber die gegenwärtig, das gegenwärtige Wirken, das gegenwärtige Karma, ist das, was er jetzt daraus gemacht hat. Und da sieht man, wie das eine in das andere übergeht und dass man doch vielleicht öfters bedenken sollte, dass man der Frucht des Karma, die man mitgebracht hat, doch soweit das überhaupt möglich ist, eine positive Richtung.
Ja, das ist natürlich gerade auch im religiösen Sinne unter dem Anatta-Gedanken schon sehr möglich. Nicht? Wenn man, insofern kann man ja, ist man immer doch auch sehr angewiesen auf die Botschaft eines ganz Großen, also eines Weltenlehrers wie des Buddha. Den ist man immer doch angewiesen. Weil gerade das ist dann doch ganz wichtig, weil die meisten Menschen haben ja keine Richtlinien. Im Grunde genommen, diesen Weg der Befreiung von allem bloß Beilegungshaften zeigt ja eigentlich nur in dieser ganzen Klarheit auch die Buddha-Lehre. Sonst, und da kann sich einer seine Scheibe davon abschneiden. Natürlich will ich jetzt Folgendes sagen, ist es ganz wichtig, auch sich einzugestehen oder zu sehen, dass der Buddha-Weg ein Weg in Etappen ist, ein Stufenweg ist. Das muss man anerkennen. Deswegen gibt es ja auch die vier Arten von Heiligen oder ich möchte sagen von Heilgewordenen, die vier Arten. Also zum Beispiel die Sotapanna-Schaft, die eben dann, der Weg zur Sotapanna-Schaft ist schon sehr viel, also dieser Weg dahin. Und wenn er aufrichtig gegangen wird, wird er wohl auch immer seine Erfüllung finden, wird wohl immer die Frucht auch eintreten. Und das ist letzten Endes das Durchschauen der Persönlichkeit hier, die man doch so schätzt und so hoch hält, also dass der Ich-Bin-Dinkel, der uns alle mehr oder weniger beherrscht, dass man den also überwindet, das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein wahres Selbst, dass man das also als nicht, das ich deutlich erkennt. Es ist natürlich nicht so, dass einer sagt, nur dann die Persönlichkeit, nur ich, da ist, also das ist nicht mein wahres Selbst, was bedeutet sie mir überhaupt? Sie bedeutet einem schon sehr viel, auch in Bezug auf den Heilsweg. Denn sie ist ja das einzige Instrument, das einzige Vehikel, mit dem ich zum Heil kommen kann. Also insofern muss ich auch mit ihr pfleglich umgehen. Deswegen war ja auch der Buddha ein Gegner der Selbstquälerei, die in Indien ja sehr getrieben wurde und auch heute noch in Indien sehr beliebt ist. Man hört da allerlei Dinge noch, was sich da Menschen antun. Und freilich, ich meine, es ist auch da, man will sich eben überwinden, man will sich nicht seinem Fleische hingeben und da macht man oft die extremsten Dinge. Also, aber der Buddha selber hat die Selbstquälerei, die auch bei den Jainas stark da ist und auch heute wohl noch da ist, die hat er eigentlich terrorisiert, als abgelehnt, weil sie gerade unsere Körperlichkeit schädigt, letzten Endes, in den meisten Fällen schädigt und dann unsere Kampfeskraft nicht erhöht, sondern im Grunde genommen eben deswegen auch vermindert. Also er war ein Gegner letzten Endes der Selbstquälerei, wie natürlich auch des Gegenstückes, dass diese schrankenlose Hingabe an die Sinnenliste, wo die hinführt, sehen wir ja auch an manchen Drogensüchtigen und so weiter, wo das dann hinter, kann ja dann tatsächlich ein Zustand eintreten, dass die Willensfreiheit gänzlich verschwunden ist. Ein solcher hat ja keine Restwillensfreiheit mehr. Also er ist dann bloß wirklich noch dieses Stück Fleisch, was er hier darstellt. Also es und das hat natürlich auch karmisch gesehen eine schreckliche Folge. Also das ist insofern hat der Buddha schon einen hohen Wert darauf gelegt, dass man die Persönlichkeit pfleglich behandeln muss, weil sie das einzige Vehikel ist auf dem Weg zum Heil. Was karmisch ist, ist nicht euer Körper und nicht der Körper der anderen, die Frucht der Taten der Vergangenheit ist vielmehr, kann hier vielmehr hier erblickt werden, die sichtbar und fühlbar geworden ist. Das stimmt schon. Und wir müssen gerade auch, es ist auch so, dass als Frucht des Karma im Sinne des Heiles eine sehr positive Frucht da sein kann, also eine sehr fördernde Frucht, aber ebenso eine ganz und gar hindernde Frucht. Das ist natürlich ganz da, oder es kann auch so ein Mittelding geben. Und wenn dann einer doch noch einen guten Umgang findet, kann aus diesem schwachen Ding sich auch noch was entwickeln. Also es wird dann darauf ankommen, welchen Umgang der Betreffende findet. Und dann eben gewissermaßen nur der Weg nach der meditative Weg, der Weg nach innen, ist der einzige Weg zum Heil. Das muss er auch erkannt haben. Dass religiöse Zeremonien und Gebräuche keinen Eigenwert haben. Keinen Eigenwert haben. Sondern eben nur Mittel zum Zweck sind. Sie mögen auch ihre Bedeutung haben. Sie mögen ihre Bedeutung auch immer in einer Gemeinschaft haben, weil sie eben dann auch zu einer gemeinsamen Stimmung, zu einer andächtigen Stimmung hinleiten. Dass dann mögen sie auch ihre Bedeutung haben in einer Gemeinschaft. Und auch für einen selbst. Also nur dürfen sie natürlich nicht übertrieben sein. Also im Lamaismus sind ja oft sehr viele Zeremonien und Gebräuche da. Aber die gewinnen dann immer, wenn überhaupt sie, wenn dann eine größere Masse da zusammenkommt, gewinnen sie immer eine Eigenbedeutung, eine magische Eigenbedeutung. Und das ist nicht das Richtige, sondern es ist ja auch im Grunde genommen die Zufluchtsformel. Wir sprechen ja auch die Zufluchtsformel. Und die hat aber nur Bedeutung, mit welcher Andacht ich sie spreche. Ob ich sie mit andächtig spreche, dann haben sie eine Bedeutung. Aber nicht, wenn ich sie bloß so hinmurmle. Und es könnte höchstens, sagen wir mal, so ein, wir hatten früher auch, als die Bakshas noch sehr hier verkehrten, die alle beide verstorben sind, Litschiak Schulow und Samton Scharapow, als die mit auch, da waren auch Tulku-Lamas hier, und die haben da lange Bänke hingestellt und haben da auch lange rezitiert. Und da kann es sein, dass gerade bei dem Rezitieren tritt auch eine gewisse Stimmung ein. Also eine so genau wie beim gregorianischen Choral oder auch bei der Melodik der Ostkirche tritt auch Stimmung ein. Also die kann schon auch irgendwie einen Menschen andächtig stimmen und gewissermaßen auch in höhere Regionen führen. In höhere Regionen führen. Das ist ganz, ganz richtig. Aber nach der Lehre darf sie eben dann dabei nicht bleiben. Es in höhere Regionen kann das schon führen. Und auch so ein gleichmäßiges Murmeln, was so, das ist richtig. Aber eben, es gewinnt dann oft einen völligen Eigenwert und da liegt die Gefahr. Während es kommt auf meine andächtige Stimmung an, auf meine deutliches Merken, was das eigentlich bedeutet, was ich hier sage und so weiter, darauf kommt es an, das ist das Entscheidende. Und das hat eben einer, der auf dem Weg zum Stromeintritt ist, auch gemerkt. Und das hat durchdringt einen, der auf dem Weg zum Stromeintritt ist, auch die Bedeutung. Also wenn er Zufluchtformel oder die große Verehrung ausspricht, dann ist er eben dabei. Dann ist er eben dabei. Und dann hat es auch eine große Bedeutung für ihn. Dann ist das durchaus nicht bedeutungslos. Und dann ist natürlich auch bei einem, der auf dem Wege zur Sotapanna-Schaft ist, bei einem solchen ist auch der Zweifel geschwunden, dass der Weg des Loslassens, der Weg der Befreiung wirklich der richtige Weg ist. Denn sonst kann auch immer wieder aufkommen, ach, wäre es nicht vielleicht besser, wenn ich dieses oder jenes hätte, wenn ich dieses oder jenes, wenn mir dieses oder jenes zur Verfügung stünde und so weiter, wäre das nicht vielleicht das Richtige und so weiter. Dann also so auch ein bisschen, ich meine, es ist ja auch vielleicht auch ein Kirchenglauben geht ja auch in die Richtung. Da braucht man den Papst, da braucht man die Bischöfe und so weiter. Da braucht man halt einen ziemlich großen Apparat, um zum Heile, wie man meint, zu kommen. Also jedenfalls ist die Sucht zum Zweifel, also ach, wäre es vielleicht nicht doch besser. Ja, wenn der Zweifel natürlich so stark ist, dass man sagt, ach, hätte ich doch mein Leben doch etwas mehr genossen und so weiter, oder würde ich doch vielleicht, da ist natürlich der Zweifel so stark, dass wirklich man sagen kann, da wird wohl der Sotapanna-Pfad kaum betreten worden sein. Denn eins müssen wir wissen, wir sind Wesen, die Wohlsein begehren und Wehe verabscheuen. Das betont der Buddha immer wieder. Und man kann ein niedriges Glück nur verlieren, eine niedere Anhänglichkeit nur verlieren, wenn man ein höheres Glück gefunden hat. Also anders ist, es gibt keine andere Möglichkeit. Man muss irgendwie eine innere Befreiung, eine Vimagika Vimukhi, eine Vimutti, eine immer wieder eine innere Befreiung erleben und empfinden und merken, dass man eigentlich sehr glücklich ist, wenn man so vieles nicht hat. Und dass man das schon deutlich spürt. Dann ist, also das muss natürlich immer wieder da sein. Und das ermuntert einen und das erfreut einen und das zeigt einem, dass der Weg der Loslösung der inneren Befreiung der richtige ist. Der Weg der Loslösung von allem bloß Beilegungshaften. Das zeigt es einem dann deutlich. Also natürlich, es muss über hohem Maße die Sucht zum Zweifel an einem Loslösungsweg geschwunden sein. Wenn das nicht der Fall ist, wenn immer wieder deutlich auftritt, ach, es ist doch vielleicht schön, wenn man sich's recht gemütlich macht. Ja, also, und so weiter. Und wenn das zu stark ist, ist natürlich ein Zeichen, dass noch der Weg sehr wenig weit gegangen ist. Dass also noch wenig wirkliche innere Befreiung erlebt wurde. Also, diese drei Sachen sind es ja, die eben Sturmeintritt anzeigen, also dass diese Persönlichkeit hier nicht unser wahres Selbst ist. Es hängt ja auch der Mensch nicht an der ganzen Persönlichkeit. Je nach seinem Beruf oder nach seinen Eigenarten hängt er an bestimmten Teilen dieser Persönlichkeit besonders. Das ist ein Boxer wird seine Persönlichkeit ganz anders einschätzen wie irgendein feingeistiger Mensch. Der sieht ganz andere Dinge in seiner Persönlichkeit, die ihm wertvoll sind und die er behalten möchte, an denen er hängt. Also das ist ganz selbstverständlich. Und also diese Loslösung von der Persönlichkeit, dann der Weg nach innen, und der muss eben als letztendlich das einzig Wichtige und alles, was an Ritualigen oder an so da ist, muss alles eingeordnet sein in diese Richtung, dass es diesen Weg eben ermöglicht, diesen Weg des meditativen Verweilens ermöglicht, dass es dem entgegenkommt. Das muss drinnen stecken in der Sache. Und dann auch, letzten Endes auch, es muss mehr, ab und zu kann auf dem Wege wohl immer noch ein Zweifel auftreten, aber es muss die Sucht zum Zweifel am Heilswege des Loslassens der inneren Befreiung, die muss verschwunden sein oder immer mehr verschwinden. Das ist also das erste Glied auf dem Wege. Also, aus unserer Situation, in der wir uns jetzt so befinden.